Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 23. Februar 2012 zum Thema »Woran arbeiten Sie gerade, Herr Weiß?« Zu Gast ist Gerold Weiß, Betriebswirtschaftler, Unternehmensberater, Leiter des Transferzentrums für Unternehmensgründung an der Fachhochschule Oberösterreich. Gastgeber ist Jörg Krennmeier.
Herzlich willkommen, Damen und Herren, zu Mittag bei Kepler. Einige von Ihnen waren sicher schon mal hier. Heute haben wir den Herrn Dr. Gerold Weiß zu Gast, den Leiter des Transferzentrums von der FH Oberösterreich. Einige von Ihnen sind auch, nachdem Sie schon hier waren, mit dem Format vertraut. Das heißt, es gibt 20 Minuten Gespräch, in dem wir so den Kernbereich dessen, was Herr Dr. Weiß macht, behandeln. Und nachher haben Sie noch 10 Minuten Zeit, Ihre eigenen Fragen zu stellen. Also wir gehen dann in die Diskussion. Eine ganz wichtige Sache wäre aber jedoch, dass Sie, wenn in der Diskussion sind, Sie bitte darauf warten, dass das Mikrofon zu Ihnen kommt, dass unsere Kollegin hier Ihnen hintragen wird. Also falls Fragen sind, bitte einfach kurz Handzeichen geben und wir werden das Mikrofon zu Ihnen dirigieren. Damit haben wir auch die Fragen genauso auf Audio aufgenommen. Das heißt, das Ganze wird aufgenommen, wird auf der Webseite zur Verfügung gestellt und die Fragen sind auch spannend, denn wenn nur die Antworten haben, ist genauso interessant vielleicht, aber nicht ganz so. Gut. Das Ganze heute wird gesponsert und zwar von der VP Private Banking. Mein Name ist Jörg Krennmeier, ich werde einfach Gastgeber heute sein, kurz ein bisschen moderieren, das Gespräch ein bisschen führen. Mein Gast ist Dr. Gerold Weiß, wie eben schon vorgestellt, Leiter des Transferzentrums FH Oberösterreich, hat vorher an der JKU studiert, dort auch promoviert, ist dann auch stellvertretender Institutsvorstand und Universitätsassistent gewesen an der JKU, am Institut für Unternehmensgründung und Unternehmensentwicklung, passte auch irgendwie in den Werdegang letztendlich. Heute eben Leiter des Transferzentrums, wo jene, die von den Unis kommen, Studierende, Absolventen, Mitarbeiterinnen, die Gelegenheit gegeben wird, aus ihren Ideen echte Unternehmen zu formen. Und hier unterstützt eben Dr. Gerold Weiß mit Coachings und ist aber auch in der Forschung tätig im Bereich des Entrepreneurships. Das heißt, wir werden heute ein bisschen die Trends abfragen und die Erfolgsfaktoren, die Möglichkeiten oder was es wirklich ankommt, wenn man Ideen hat, ihnen auch Unternehmen, erfolgreiche Unternehmen machen zu können. So, dann würde ich sagen, wir starten im Gespräch. Herzlich willkommen nochmal.
Ich sage danke fürs Einladen und für die Einladung heute und danke für die nette Vorstellung, die du jetzt gerade gemacht hast. Wobei ich bei der Forschung ein bisschen zurückrudern muss, weil gerade in meinem Bereich ist es so, dass ich in der Unternehmensgründung die Forschung eher kontraproduktiv sehe. Und da bin ich ein bisschen kritischer und da würde mir jetzt der Norbert Keiler schimpfen von der Uni drüben. Aber ich sage, Unternehmensgründungen oder Startups gehören unterstützt und nicht beforscht. Ja? Weil was nutzt man das, wenn ich theoretisch darüber schreibe und tatsächlich keine Betriebe gründe und keine Unternehmen gründe, keine Wertschöpfung und keine Arbeitsplätze schaffe. Ja? Also wann dann muss ich das tatkräftig selbst unterstützen, soweit es in meiner Macht liegt. Und das war der Grund, warum ich dann eigentlich von der Universität weggegangen bin. Und dann an die Fachhochschule Oberösterreich, nachdem die Position eben ausgeschrieben worden ist, dorthin gewechselt bin vor 5 Jahren. Seit 2007 mache ich das. Was mache ich tatsächlich? Das heißt, ich unterstütze junge Unternehmen in allen Bereichen. Das heißt, von der Automatisierungstechnik bis zur Software unterstütze ich die jungen Leute beim Aufbau ihres Unternehmens. Das heißt, die kommen mit einer Idee zu mir. Die wird irgendwo auf einem Zettel oder auf einem Flipchart oder geschwind auf einem PowerPoint irgendwo ganz kurz dargestellt. Und dann heißt es, so, jetzt müssen wir was draus machen. Und im Idealfall ein Unternehmen, das sehr gut wächst und im Idealfall ein Unternehmen, das dementsprechend auch einen Markterfolg hat. Das ist so meine Haupttätigkeit. Und da bin ich zuständig für die gesamte FH in Oberösterreich, das heißt in Linz, in Wels, in Steyr und in Hagenberg, das heißt für 4 Standorte. Des Weiteren natürlich noch immer an der Johannes Kepler Universität als Lektor tätig und unterstütze auch hier Gründungen natürlich, zu dem komme ich aber noch, weil da haben wir jetzt einen eigenen Verein gegründet, der noch ganz jung ist. Mhm. Und das ist so mein Hauptbetätigungsfeld. Und wenn mich jetzt wer fragen würde, was ist jetzt das Wichtigste an meiner Tätigkeit, ich weiß nicht, ob du die Frage jetzt noch drinnen hast, also verzeih, wenn ich das vorwegnehme, was kann man denn jetzt zu einem Unternehmensgründer mitgeben, beziehungsweise warum bist denn du so gescheit, dass du von der Automatisierungstechnik bis zur Software überall auskennst? Ja, das bin ich nicht. Das muss ich auch immer fairerweise dazu sagen. Ich kann mich nicht in jedem Bereich auskennen. Ich habe ein paar Kernbereiche, die mich natürlich sehr interessieren. Das sind die ganze IT, das ist die Software, das ist das ganze Social Media, Social Networking und so weiter. Das ist ein Lieblingsthema von mir logischerweise. Und natürlich, ich komme aus der Ecken Gastronomie. Ich habe sehr lange in der Gastronomie gearbeitet während meinem Studium. Und da kenne ich mich auch noch ein bisschen aus. Ja. Aber ansonsten betrachte ich das mit immer von der Vogelperspektive, schau, ob es einen Markt gibt, weil das ist das Wichtigste, das ist in der Software genauso wichtig wie in einer Gastronomie, und versuche das aus dem Blickwinkel des Marktes zu betrachten. Und wenn ich mal immer weiter weiß, dann gibt es ein großes Netzwerk, das mir zur Verfügung steht und die ich auch dann anrufen kann. Und das ist immer so mein Prinzip, das ich von der Vera Birkenbiel aufgegriffen habe. Mit 5 Handschlägen kommst du zu jedem Menschen dieser Welt. Und das hat sich bis jetzt oder bis dato sehr gut bewahrheitet, dass man hier sehr gut und aktives Netzwerk oder Networking betreiben kann. Und nachdem wir gerade draußen gesprochen haben, es bewahrheitet sich, dass man irgendwo schlicht sich der Kreis wieder und der kennt den und dieser kennt jenen. Und so muss man halt arbeiten. Und das Wichtigste, was man einem Unternehmen oder einem jungen Startup in dieser Gründungsphase mitgeben kann, ist nicht das technische Know-how, ist nicht das betriebswirtschaftliche Know-how, weil das haben sie sehr oft selbst oder wachsen in das Ganze hinein, sondern das sind Kontakte, die vielleicht noch nicht haben im Alter von 25, 30 oder 35 Jahren, je nachdem, wie alt man ist oder von wo man kommt. Und dieses Netzwerk versuche ich auch dementsprechend einzusetzen und mitzugeben. Und das geht halt von bis. Und das ist einer meiner Haupttätigkeiten, dieses Networkings, wie man es heutzutage in Neudeutsch bezeichnet, das auf der einen Seite natürlich lustig ist, ja, weil man auf sehr viele Veranstaltungen gehen muss und natürlich sehr viele Leute kennt und kennenlernen muss, ja, und das ist, bin auch froh, dass es so ist. Auf der anderen Seite natürlich anstrengend, logischerweise, weil es dieses Netzwerk pflegen dementsprechend aufwendig ist, und du weißt es selber, wir reden schon seit 3 Monaten wegen einem Termin. Ne?
Ja. Viel beschäftigt, keine Frage. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt, es dürfte dann nicht so schlecht um die Innovationskraft stehen. Oder ist es so mühsam, so viel, also die Innovationen auch dann wirklich zu etwas Greifbarem zu machen?
Nein, die Innovationen sind da, sage ich jetzt mal. Die Ideen sind da, die Innovationen sind da. Es scheitert dann oft an der Umsetzung. Sehr viele Studierende oder Mitarbeiter oder wie gesagt dann auch Absolventen kommen dann mit einer Idee, rennen mit irgendeiner Blase im Kopf herum und sagen, das möchte ich jetzt zum Unternehmen machen. Und natürlich ist es ein harter und steiniger Weg, bis dass man zum erfolgreichen Unternehmen kommt. Eine gewisse Vorlaufzeit muss man einfach in Kauf nehmen, gewisse Hürden muss man einfach in Kauf nehmen, und da heißt es halt durchbeißen, und da darf man nicht aufgeben. Und deswegen ist dieses Gründerteam oder diese Gründerpersönlichkeit gerade in der Anfangsphase ein ganz wesentlicher und wichtiger Faktor. Ja, weil der muss halt einfach einmal leben damit, dass er die nächsten 2 bis 3 Jahre vom gewissen Grundeinkommen lebt, wo er sich gerade einmal eine Wohnung leisten kann und einmal in dem Monat ins Kino gehen kann. Ich sage es jetzt immer ein bisschen überzogen. Und das war es halt dann schon wieder. Und ich kenne heute noch Unternehmer, die jetzt mittlerweile schon 30 Personen eingestellt haben, die zahlen sich heute noch ein Gehalt von 800 oder 900 Euro aus pro Monat. Ja, weil sie eben wieder reinvestieren in das Unternehmen. Und da geben halt dann sehr viele auf. Respektive gibt es natürlich auch Rahmenbedingungen bei uns in Oberösterreich oder in Österreich, die der ganzen Kreativität und Innovationskraft auch ein bisschen widersprechen. Und das sage ich jetzt auch ein bisschen provokant.
Mhm. Das heißt, du sprichst da die Förderstruktur an?
Förderstruktur natürlich. Auf der einen Seite, Österreich ist ja in Wahrheit ein Förderhimmel, wenn man es einmal ganz genau betrachtet. Es gibt zig Förderungen für alles Mögliche. Nur halt leider sehr technologiegetrieben. Ja, das heißt, nur für ganz echte technologische Weitsprünge, die werden dann gefördert. Nur haben wir da zum einen das Problem, dass diese technologischen Sprünge und diese technologischen Weitsprünge nur 10 Jahre vor unserem Markt eigentlich sind, bis die wirklich zum tatsächlichen Konsumenten auch dann kommen. Oder ob das jetzt industrielle Produkte sind oder Konsumgüter, ist egal. Das ist einmal das eine, diese werden gefördert. Und das zweite ist, dass wir halt doch in gesetzlichen Rahmenbedingungen leben, die dem Ganzen halt widersprechen, nicht nur die Förderungen, sondern da geht es auch um eine gewisse Steuergesetzgebung, da geht es um eine gewisse Sozialversicherungsgesetzgebung, die das Ganze nicht unbedingt fördert, auch wenn man sich jetzt in den letzten Jahren das Mädelchen der Jungunternehmerförderung ein bisschen umgehängt hat, aber das ist noch zu wenig. In Wahrheit muss ich dem Jungunternehmer in den ersten 3, 4 Jahren ein gewisses Grundeinkommen oder eine gewisse Grundabsicherung bieten, sodass die einmal ein bisschen leben kann, dass er sich nicht viel Gedanken machen muss über irgendwelche Steuerzahlungen, die auf ihm zukommen, dass er sich nicht Gedanken machen muss über Sozialversicherungszahlungen. Wie gesagt, die Grundzahlungen müssen zahlt werden, es ist vollkommen klar. Aber trotzdem muss der an seinem Produkt entwickeln. Und wenn ich ein Beispiel von mir her zitieren darf, also ein Produkt ist halt heute, nicht von heute auf morgen entwickelt. Das dauert halt 3-4 Jahre und du hast halt 3-4 Jahre kein Einkommen oder keinen Gewinn. Und da muss ich ja dementsprechend dem Ganzen entgegenwirken und den jungen Unternehmern eine gewisse Absicherung geben, ja, sodass die das Produkt weiterentwickeln können. Und ich darf nochmal zurück zu den Förderungen. Das war das eine, dass sehr Hightech-lastig diese ganzen Förderungen passieren. Und weniger die Innovationskraft gefördert wird. Das heißt, es gibt sehr viele Basistechnologien bei uns in Österreich. Basistechnologie, da verstehe ich jetzt darunter, ob das jetzt ein SMS-Dienst ist oder ob das jetzt ein Webdienst ist oder wie auch immer. Oder GPS ist mittlerweile auch eine Basistechnologie. Und diese Basistechnologien können natürlich dementsprechend auch zu einer Anwendung wiederum verbunden werden. Und diese Sache wird gern gefördert bei uns in Österreich. Und das hindert dann die Kreativität wieder. Und da habe ich einige junge Unternehmer, die jetzt vor diesem Problem stehen, eben keine Förderungen zu lukrieren, weil eben keine technologischen Weitsprünge damit gesichert sind. Amerika denkt da vollkommen anders. Ja? In Amerika hast du eine Idee, dann wird einmal kurz einmal den Markt angesehen und wenn man nur ansatzweise erkennt, dass ein Markt da ist, dann wird das Unternehmen finanziert und zwar nicht durch Förderungen oder öffentliche Förderprogramme, sondern es sind reine Privatinvestoren, sogenannte Venture Capital Investoren, die sich da in Amerika groß machen und die haben halt dann solche Firmen wie Google, wie Amazon, wie eBay, wie Foursquare, wie Facebook und so weiter groß gemacht. Und da sieht man eigentlich die Kraft solcher Förderungen oder so, sagen wir mal so, die Kraft des Mutigseins in Amerika. Ohne dass ich jetzt Amerika heroisieren will, überhaupt kein Thema. Aber gerade in diesem Bereich sind sie uns schon um Lichtjahre voraus, was das anbelangt. Und wir in Oberösterreich sollten sie jetzt einmal endlich einmal was trauen. Ja? Ja. Einmal zu trauen, einmal in 10 Unternehmen zu investieren oder einmal zu fördern und an jedem Unternehmen, ich sage jetzt einfach eine Hausnummer, 50 bis 100.000 Euro einmal zur Startfinanzierung einmal zu investieren, kommt dann irgendwann wieder mal retour von 5 Unternehmen, die vielleicht was wären. Der Return on Investment, nur dauert es halt einmal ein bisschen länger. Ja? Es ist nicht so, dass man von heute auf morgen ein Unternehmen aufbaut. Das dauert halt seine Zeit. Und mit dem müssen wir jetzt einmal umgehen lernen. Das ist mein persönlicher Zugang zu dem Ganzen.
Okay, also du meinst im Prinzip, dass der Staat oder das Land eher so agieren sollte wie Venture-Kapitalisten.
Genau.
Das eher fragt ja, warum nicht?
Genau.
Und nicht, warum soll man es machen?
Ja. Ist vollkommen richtig, weil wir sind jetzt nicht, Österreich ist nicht das Land der großen Privatinvestoren, wie es Amerika ist. Amerika ist, weiß ich nicht, x-faches größer wie Österreich und da ist natürlich das Silicon Valley und so weiter, da haben wir natürlich genügend Kapital. Österreich ist ja Förderprogramm getrieben, Österreich ist ja staatsgetrieben, logischerweise, und ist auch gut so, das will ich überhaupt nicht verurteilen und wir haben wirklich hervorragende Fördersysteme, die will ich gar nicht verurteilen, aber wir müssten uns einmal mehr trauen. Einmal auch einmal Mut mehr zum Risiko zu haben und einmal Mut zum Scheitern einmal beweisen. Wenn einmal ein Unternehmen vielleicht einmal nichts wird oder vielleicht nicht ganz das wird, was man sich erwartet hat vom Förderinstrumentarium, na gut, watch out, ja, ist halt nichts dabei, dafür wird das nächste was. Und das bringt dann wieder den Return on Investment, den ich vielleicht beim ersten verpasst habe. Und da müssen wir mal ein bisschen mehr Mut sagen.
Okay. Wir haben es draußen kurz angesprochen, Crowdinvestment oder Crowdfinancing. Ist das ein gangbarer Weg in Österreich?
Ja, es ist natürlich eine Alternative zu Förderungen. Vielleicht wissen nicht alle, was Crowdfunding bedeutet. Crowdfunding heißt nichts anderes wie, dass sich wir alle hier herinnen, 20 Personen oder 30, was wir jetzt sehen, an einem jungen Unternehmen beteiligen könnten. Das heißt, wenn wir ein bisschen ein Spielgeld auf der Seite hätten, ja, Möglichkeitsform, dann würde man das vielleicht nicht in den Aktienmarkt investieren, indem ich mein Risiko de facto nicht beeinflussen kann, weil der Aktienmarkt ist sehr sensibel, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, sondern vielleicht in ein Startup, das ich mir heute vorstellen könnte und sagen, an diesem Startup beteilige ich es einmal mit 0,01% oder sonst 0,05%, investiere dort einmal 1.000 Euro und schaue mal, was aus diesen 1.000 Euro gemacht wird. Und im Sinne des Mitspracherechts, also ein kleines Mitspracherecht habe ich vielleicht, oder ein Vorschlagsrecht, nennen wir es mal einfach so, kann ich das Unternehmen zumindest einmal so weit steuern, dass ich sage, ich habe jetzt den richtigen Kontakt für euch, auch wenn ich nur 0,05% habe und kann damit mein Risiko ein bisschen beeinflussen, das ich am Aktienmarkt natürlich nicht machen kann. Das heißt, wir alle wären bei einem Startup beteiligt, mit 0,05% oder 1% oder 2%, wie auch immer. Die haben natürlich im Sinne eines Crowdfundings dementsprechend mehr Mittel zur Verfügung, müssen auch weniger Anteile vom Unternehmen hergeben. Und wer würde nicht gerne 1% Anteile haben der Red Bull GmbH? Ja? Oder eines Facebook oder wie sie auch nicht immer heißen, die erfolgreichen Unternehmen heutzutage. Ja? Mhm. Peter Thiel, erster Investor von Facebook, ist mit 2% nach wie vor noch drinnen. Bei einem kapitalisierten Marktwert von angeblich 100 Milliarden Dollar konnte ich mir was Schlechtes vorstellen.
Ja? Da klingen 2% dann auch nicht mehr so schlecht.
Nein, das ist ein nettes Taschengeld dann. Ja? Also das ist der Sinn dieses Crowdfundings, dass man halt, wie gesagt, nachdem ich bei Förderprogrammen nichts lukrieren kann, bei Venture Capital Gebern vielleicht auch nicht lukrieren kann, ist es der Sinn dieses Crowdfundings, von der breiten Öffentlichkeit Geld zu bekommen, natürlich im ganz minimalen Stil. Und ich sage jetzt einmal, wer 1.000 auf dem Sparbuch hat und den möchte investieren, hat hier die Möglichkeit, an einem jungen Startup teilzunehmen, ich wiederhole mich jetzt, und dementsprechend auch einen Mehrwert seines Tausenders zu generieren, falls das Unternehmen erfolgreich ist. Ja, das muss man auch fairerweise dazu sagen, es ist ja nicht gesichert.
Richtig, aber am Aktienmarkt auch nicht unbedingt, also das, jetzt sind da nicht mehr die Anleihen so richtig sicher, aber wenn ich jetzt die 1.000 Euro hätte, wo wüsste ich jemanden, oder wo finde ich jemanden, der mich berät, welche Unternehmen jetzt anfangen oder danach suchen?
Sitzt neben dir.
Okay, also da könnte man direkt zu dir kommen mit dem Portemonnaie und du vervielfachst
also dann, hoffentlich. Ich bin jetzt kein Banker oder kein Anlageberater oder wie auch immer, aber zumindest bei den Startups und in dieser Startup-Szene oder Gründerszene kenne ich mich doch sehr gut aus und weiß, was jetzt in nächster Zeit hoffentlich erfolgreich sein wird. Ich sage immer das Wort hoffentlich dazu. Natürlich gibt es auch die Wirtschaftskammer und sämtliche andere Unterstützungsinstitutionen, die wir hier sind in Oberösterreich, und da zähle ich jetzt die Stadt Linz genauso dazu wie die Wirtschaftskammer, wie Banken und so weiter. Also wir sind schon in sehr engem Kontakt. Also aber ich sage immer, wir von David Böhm von der Uni und ich, wir sind so die ersten Anlaufstellen, vor allen Dingen was technologische Entwicklungen betrifft, und da wissen wir sehr wohl, was gut werden kann in nächster Zeit und was nicht.
Okay. Fällt immer sehr stark auf, wenn wir reden, einfach deine Leidenschaft für das Thema. Was mich persönlich interessiert, wo kommt das her? Also so eine Leidenschaft entsteht ja nicht aus einem Vakuum. Da ist ja doch sehr viel Motivation dahinter. Gibt es da irgendwelche?
Keine Ahnung. Freundin von mir ist Psychologin, sie hat gesagt, ich habe einen gewissen Hang dazu, andere zu unterstützen und mich selbst zurückzustellen. Ja? Und dabei nichts zum Verdienen. Ich werde immer wieder gefragt, warum ich denn nicht bei jedem Unternehmen, das ich jetzt zu groß gemacht habe, unter Anführungszeichen, beteiligt bin. Erstens, weil ich nicht darf. Ja? Weil es Kraft meines Vertrages ich dann die Objektivität nicht mehr gegeben wäre. Und das Zweite ist, wahrscheinlich wäre, wenn ich mich jetzt beteiligt beim Unternehmen, vielleicht nicht so gut, steht jetzt einfach mal so in dem Raum, als da, was ich jetzt mache. Ja. Wahrscheinlich würde ich da nicht so gut sein. Ich sage es jetzt einmal vom Grundsatz her.
Ja.
Also und von wo die Leidenschaft herkommt, ich weiß es nicht, mir taugt es einfach.
Ja. Dann muss man es ja nicht unbedingt wissen.
Ja. Und wie gesagt, diese Frage kriege ich immer wieder gestellt, ob ich beteiligt bin oder nicht. Nein, ich bin nicht beteiligt an den Unternehmen. Ich darf zwei Beispiele von mir, nur damit man eine Vorstellung hat. Das eine ist Bistrobox, ich weiß nicht, ob ihnen das was sagt, ist ein Pizza-Automat. Ja. Ist nichts anderes wie ein Kaffeeautomat, da kommt kein Kaffee raus, sondern eine fertige Pizza. Genau. Ist ein Hochleistungsofen, da ist rechts die Kühleinheit mit minus 6 Grad oder minus 7, links ist der Backofen mit plus 400 Grad, ist ein Hochleistungsofen, innerhalb von 90 Sekunden ist es so ein Pizzastückchen mit 12 mal 24 Zentimeter fertig. Ja. Ist für den Snack zwischendurch. An dem arbeiten wir jetzt seit 5 Jahren. Jetzt bin ich natürlich weniger schon dabei, weil jetzt brauchen sie mich nicht mehr, aber gerade in der Anfangszeit habe ich es sehr unterstützt. Arbeiten wir jetzt 5 Jahre. Es ist jetzt die erste Nullserie auf den Markt gekommen. Das heißt, es steht jetzt einer auf der Uni in Linz. Steht einer an der FH. In der Föst, glaube ich, mittlerweile. Bei Fronius steht einer. Und ich glaube, in der FH Hagenberg oder so. Irgendwo. 5 Automaten stehen jetzt, werden jetzt auf Herz und Nieren getestet. Und Ende des Jahres sollte dann der große Rollout kommen, nämlich wirklich gleich einmal weltweit. Wir haben Anfragen aus ca. 18 Ländern dieser Welt, wann denn endlich dieser Pizza-Automat fertig ist. Ja. Also einen richtigen Automaten mit Muss ich lesen, gestehe ich, weiß ich nicht. Ja.
Also bei Wortmeldungen?
Ja. Genau, da haben sie bei der Lange Nacht der Forschung ausgestellt. Ja. Mhm. Genau, das war der Prototyp damals noch. Mhm. Nein, sie haben leider noch ein paar Kinderkrankheiten beim Automaten direkt ausbessern müssen. Hat sich nämlich ergeben, dass es eine chemische Reaktion gegeben hat bei der tiefgefrorenen Pizza, sobald die länger wie 3 Tage im Tiefkühler drinnen war und dann auf 400 Grad erhitzt worden ist, ist der Boden schwarz geworden. Ja, und das hat man jetzt praktisch mit einem neuen Prototypen nochmal verbessert. Und man hat praktisch einen zweiten Prototypen gemacht und der funktioniert jetzt perfekt. Mhm. Und das war das, warum man einfach noch nicht so schnell am Markt gewesen ist.
Europa, Investitionsvolumen. Sieht man eine steigende private Beteiligung, dass jemand wirklich Geld und locker macht? Oder ist, also, wie ist da der Anteil jetzt zwischen wirklich Förderstellen und Privaten, die investieren, zum Beispiel?
Okay, Frage Teil 1, bitte in Teil 2 merken wir. Frage Teil 1, wer war der Erste? Der Erste war eine ganz witzige Sache, war ein privater Investor aus Deutschland. Der hat eine Automatisierungstechnikfirma und habe ich persönlich gut kennt eigentlich. Und der hat mich dann einmal angerufen und gesagt, du kannst nämlich rauskommen in Burghausen draußen, eine Firma. Und dann gehe ich mit einem Mittagessen und sagt er, du, war das jetzt Absicht von dir oder willst du mir das jetzt wirklich so hintanhalten? Sag ich, was meinst du jetzt? Sagt er, du hast doch da einen Pizzaautomaten jetzt in Bearbeitung, wieso sagst du mir da nichts davon? Sag ich, hast du einen Hunger oder was willst du jetzt machen? Sag ich, nein, ich will investieren. Ja, sage ich, warum? Du bist die Automatisierungstechnik. Sag ich, ja, überleg einmal, diese Steuerung dahinter, das können wir alles machen. Und für den war das ein Riesenmarkt und das habe ich gar nicht gedacht. Ja, für mich war Pizza, ja, als Betriebswirt. Habe das leider nicht technisch gesehen. Und so sind wir dann zusammengekommen und der ist dann einmal mit 200.000 Euro eingestiegen ins Unternehmen mit der ganzen Steuerungstechnik und so weiter und sind bis heute noch benannt, diese zwei, also Bistrobox und diese Firma, der investiert heute noch in das Unternehmen. Und das war der erste Investor, ja, eigentlich durch Zufall entstanden. Und der zweite Investor war dann die FFG, das war die Forschungsförderungsgesellschaft, die österreichische, die hat dann auch nochmal Kapital nachgeschossen, weil natürlich in diesem Automaten 4 Patente waren und sowas fördert man natürlich dann gerne, ne, bei uns in Österreich, weil da wirklich der Zufall eine große Rolle gespielt hat, nämlich auf der einen Seite ein tolles Produkt mit einem riesen Markt und nur dazu eine technologische Weiterentwicklung war natürlich das aufgelegt für eine gute Förderung. Und das zweite ist, es wird immer mehr, dass sich private Investoren beteiligen in Österreich. Ich bin sehr mit der AWS, mit der Austria Wirtschaftsservice in Kontakt, mit der Business Angel Börse. Die nennen sie Business Angels, diese Personen, die ein bisschen Spielgeld auf der Seite haben. Und das ist eine Börse, die bringt junge Unternehmen oder junge Ideen mit privaten Investoren zusammen. Also das eigentlich in Amerika schon seit 10, 15 Jahren nur länger gibt, greift jetzt erst eigentlich so richtig bei uns und steckt aber noch in den Kinderschuhen, muss man auch fairerweise dazu sagen.
Ab welchem Betrag wird da investiert? Also keine Ahnung, sprechen wir da ab 10.000 Euro privat, ob 1.000 Euro, ab was macht es denn Sinn für Sie bei solchen Projekten?
Also Sinn macht es bei solchen Projekten, sage ich jetzt mal, ganz am Anfang als Business Angel, also bitte da jetzt nicht angesprochen vielen herinnen, also da rede ich schon doch von ein bisschen höheren Niveau, zwischen 50 und 100.000 Euro. Ist so das erste Einstiegsinvestment, gerade in technologischen Ideen. Und darum sage ich, 50 bis 100.000 Euro kann sich vielleicht nicht jeder leisten als Investment oder will sich auch nicht jeder leisten. Und deswegen wäre eine Alternative dieses Crowdfunding, indem man einfach das breiter aufstellt und das Ganze mit etwas niedrigeren, das ich rausbringe, Investments macht das Ganze. Aber so zwischen 50 und 100.000 ist so die Faustregel momentan.
Ich will niemanden von Fragen abhalten, aber ich hätte noch eine. Es gibt in Amerika solche Projekte wie Kickstarter. Ich weiß nicht, ob Ihnen die was sagen. Das sind einfach gerade in dem Buchpublikations- und eben CDs, DVDs Bereich sehr bekannt und beliebt. Über die wird wirklich über Community eben finanziert. Man stellt das Projekt vor, was man finanzieren will, gibt eine gewisse Zeit an, meistens 30 Tage. Und da kann man wirklich ab $25 bis, keine Ahnung, Open-End eben Finanzierung erbitten von jedem. Gibt es irgend sowas schon in dem Jungunternehmerbereich bei uns?
Nein, gibt es noch gar nichts. Es gibt alle möglichen Wettbewerbe, die man hat, angefangen vom Businessplan-Wettbewerb bis über Jungunternehmerpreise und so weiter, die alle natürlich sehr gut sind und die Daseinsberechtigung haben, aber so wie Kickstarter gibt es eigentlich meines Wissens noch nicht, zumindest nichts Sinnvolles. Startbox.at ist wahrscheinlich noch relativ jung. Ist ganz ein kleines Unternehmen. Aber Aber man sieht, dass es schon eigentlich in diese Richtung geht, dass man kleinere Beträge, dass man sich die Unternehmen aussucht. Nur hast du das Problem dadurch, es müssen natürlich junge Unternehmen die Idee preisgeben. Ja, die gehen dann auf Startbox.at meinetwegen und da steht die Idee. Und findige junge Unternehmer kommen dann und sagen, halt, das kann ich ja eigentlich auch umsetzen und nur dazu besser. Ja, da muss schon ein gewisser Ideenschutz auch gewahrt bleiben. Und das ist immer das Problem bei den jungen Unternehmern, dass man nur nicht weit ist, dass man rausgehen kann mit der Idee auf den Markt, weil eben leicht kopierfähig ist und auf der anderen Seite traut man sich noch nicht. Ja. Ich denke nur, und das war jetzt mein zweites Beispiel gewesen, das ist seit drei Jahren betreut, das ist Runtastic, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Runtastic ist nichts anderes wie eine Smartphone-Applikation, also diese neuen Handys mit Touch-Display, da lohnt man sich diese App runter und wenn ich die dann zum Laufen mitnehme oder zum Radlfahren oder zum Walken oder wie auch immer, habe ich sofort alle Sportdaten, die ich brauche, aufgezeichnet und sofort im Internet stehen, in einer Community. Ja, das heißt, ich habe dahinter eine Plattform. Sprich, das Handy zeichnet mir auf, wie weit bin ich gegangen, wie hoch bin ich gegangen, wie schnell bin ich gegangen, Zeit habe ich schon gesagt, wie viele Kalorien habe ich verbraucht und so weiter. Also alle Daten, die ich so haben will, wo ich mich dann praktisch selbst messen kann und mich auch mit anderen messen kann, das heißt mit anderen auch vergleichen kann. Ein Freund von mir rennt am New York Marathon, ich renne den Berlin Marathon, ich renne nicht wirklich, ob ich ein Beispiel habe. Und dann kann ich sagen, ich bin schneller gewesen, der ist schneller gewesen und so weiter und habe alle Aufzeichnungen sofort in meiner Community im Internet drinnen und kann immer vergleichen und kann auch meine Leistungssteigerung dann dementsprechend auch, ohne dass ich irgendwelche großen Eingaben in den Computer geben muss, kann ich die Leistungssteigerung auch mitverfolgen. Hat mittlerweile knapp an die 4 Millionen User weltweit, das heißt 4 Millionen Kunden, hat 1,5 Millionen Umsatz jetzt nach 2 Jahren, nachdem es online gegangen sind und Tendenz steigend. Ja? Mhm. Also das ist schon ein Riesending, das da jetzt herausgestampft wird. Haben 30 Mitarbeiter, mittlerweile sitzen jetzt draußen in der Plushütte, haben sie eigenes Büro. Mhm. Und sind wirklich ganz stark im Wachsen. Ist halt wirklich ganz ein neues Produkt mit neuen Medien, das halt auf sämtliche Smartphones und im Internet brennt.
Mhm. Spannend. Gibt's Fragen? Anregungen? Aktuell nicht?
Nach welchen Kriterien werden die Projekte ausgewählt?
Die ich betreue? Ja. Jedes. Projekt.
Jedes.
Ausnahmslos jedes. Weil ich sage, die Idee kann nur so verrückt sein. Ja? Ich kann es nicht beurteilen, ob das jetzt was wird oder nicht. Das maße ich mir nicht an. Wir schauen natürlich das zuerst einmal aufgrund von Fakten dann an. Die verrücktesten Ideen werden ja was. Nicht? Also Million-Dollar-Pixel und so weiter, wenn Sie das noch kennen, der hat die Pixel verkauft auf die Monitore um ein Heidengeld. Bis hin zu Airbnb, nur als Beispiel, Airbnb ist eine Plattform aus Amerika, die nichts anderes macht, wie Leute zusammenbringen, die rund um die Welt reisen. Dort kann ich praktisch mein Bett zur Verfügung stellen und sage, ich bin jetzt 2 Wochen auf Urlaub, ja, und die gibt es ins Internet ein und kann dann irgendeinen wildfremden Menschen in meine Wohnung einlassen, der halt dann dort 2 Wochen meinetwegen in meiner Wohnung verbringen kann. Völlig verrückte Idee, ja, wird aber immens angenommen vom Markt. Also, wie gesagt, und darum maße ich mir nicht an, eine Idee zu verurteilen, sondern hör mir die Idee einmal an, schau, wie weit können wir gehen, wie weit können wir es verifizieren, die Idee, wie weit ist es sinnvoll und irgendwann gibt es dann einmal einen Punkt, wo man sagt, ist sinnvoll oder ist nicht sinnvoll. Und bis dahin gehe ich, aber ich höre mir jede Idee an, egal wie verrückt sie ist. Es gibt nur eine Idee oder eine Idee, die ich immer sage, nicht recht für Sinn oder eigentlich zwar, das eine ist, ein neues Red Bull zu erfinden, ja. Der Markt ist gesättigt, bis dort hinaus. Oder ein zweites Facebook zu machen. Ja, das wäre auch sinnlos.
Gibt es Bereiche, die nur völlig unbeackert sind?
Ja. Das ist die Frage, oder?
Naja, also das hört sich vielleicht blöd an, das soll jetzt überhaupt nicht blöd klingen.
Also die Frage quasi, wo aktuell am meisten Potenzial auch gesehen wird,
ja,
vielleicht.
Ja, oder einfach die Leute fehlen, weil der Markt, also keine Ahnung, es gibt ja immer, es heißt ja, es gibt einen gewissen Markt und dann fehlt ein Fach, ausgebildete Leute, die fehlen, weil man es nicht nachbesetzen kann und. Also es gibt ja vieles. Gerade die FHs passen ja auch ihre Studiengänge dementsprechend an. Das heißt, es könnte auch ein Markt geben, wo man sagt, da wäre es spannend, dass sie wer selbstständig macht, weil einfach das Potenzial allein von der Fachkraft her das hergibt. Nur nicht über die Ideen sprechen, sondern rein vom Gefühl her.
Also Fachkräftemangel existiert auf jeden Fall in der IT. Egal, ob das jetzt bei einem Startup ist oder bei einem großen Unternehmen, also händeringend momentan die großen Firmen, die nach IT-Fachkräften schreien, eventuell als Programmierer, sich selbstständig machen, Programmieraufträge zu nehmen. Ich rede jetzt einmal von einem ganz einfachen Level. Da ist noch ein Riesenmarkt. Märkte gibt es viele und Lücken gibt es auch noch viele. Aber jetzt den Markt zu finden, wo ich sage, da werde ich jetzt mit einem Schlag unter Anführungszeichen reich, den gibt es wahrscheinlich nicht. Ja. Wir haben doch jetzt, wie viel, 6 Milliarden Menschen auf dieser Welt und jeder hat irgendwo eine Idee und es sind schon die wildesten Sachen umgesetzt worden, bitte?
Naja, da hat es jetzt mal den 7 Milliarden.
Genau, 7 Milliarden haben wir jetzt. Und, also kann man nicht mit Gewissheit sagen, muss man.
Moment, ganz kurz.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie unterstützen auch die verrücktesten Ideen. Ich glaube aber, die möchten wissen, wie Sie das handhaben. Es geht ja darum, dass bei einer Ideenbewertung werden Sie ja dominant immer die Stimmen durchsetzen, die sagen, wie schauen die Chancen aus? Ja, wie berechenbar ist das Projekt? Das heißt, diese vernünftigen Stimmen sind im Vordergrund. Und das wird auch bei diesem Crowdinvestment der Fall sein. Es wird eine Mehrheit pochen darauf, dass das Projekt auch kalkulierbar ist. Jetzt wissen wir aber, dass die großen Innovationen eben die verrückten Szenarien sind und die man auch durchspielen muss in ihrer Verrücktheit. Und ich glaube, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, dass da einer der großen Handicaps liegt.
Definitiv. Ja? Zwar schon ein bisschen philosophisch jetzt die Frage. Aber genau so ist es. Genau so ist es. Punkt 1. Ein gewisses Restrisiko hast du immer. Ja? Egal wie erfolgreich oder wie toll die Idee ist, wenn sie der Markt nicht annimmt, dann scheitert das Unternehmen. Und das Restrisiko heißt immer Markt. Und das Restrisiko ist immer der Point of Sale. Wenn sich der Kunde nicht dafür entscheidet, dass er dort Geld ausgibt, ja, ob das jetzt beim Saturn ist oder ob das jetzt im Internet ist oder wie auch immer, dann wird das Unternehmen nichts. Ja. Also Restrisiko hast immer. Und das Zweite ist, und ich gebe Ihnen hundertprozentig recht, diese kritischen Stimmen auch beim Crowdfunding. Ja. Und das ist leider so ein bisschen typisch österreichisch. Wenn ich jemandem eine Idee präsentiere, dann werden mir 10 Gründe genannt, warum das nicht funktionieren kann. Ja. Ich sage, bitte trat das Ganze mal um und sagt mir, warum 10 Gründe funktionieren können. Ja. Wie bringen wir das Unternehmen oder die Idee so weit, dass dieses Unternehmen funktioniert? Weil wenn ich eine Idee irgendwo präsentieren und sagt, pass auf, da ist mir einer mit der und der Idee gekommen, kann nichts werden, weil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, ja. Ganz ehrlich gesagt, das mag ich nicht mehr hören. Ich mag 10 Gründe hören, warum es funktionieren kann. Wie bringen wir das Unternehmen auf die Füße und so denkt Amerika. Ja. Und da ist wirklich Amerika ein riesengroßes Vorbild. Wer hätte sich je gedacht, dass er so eine verrückte Idee von Mark Zuckerberg, nur weil er keine Mädels kennengelernt hat, was wird, dass er irgendein soziales Netzwerk schafft, jetzt auf einmal, wie viel haben wir jetzt User? 800 Millionen User hat. Ja? Oder auch Red Bull, bitte, also kein Mensch hat einen Energy Drink gebraucht, Ende der 80er Jahre. Kein Mensch ist da gewesen, der gesagt hat, ich brauche jetzt unbedingt so ein Saftel, das nach Gummibärle schmeckt, und das ich vielleicht mit irgendwas mixen kann. Jetzt auch nicht. Ja? So ist es, der Markt. Genau.
Sie können auch nach wie vor neue Märkte machen, wenn Sie genügend Geld haben. Auch
und Red Bull ist ein einziges Marketingprodukt.
Ja, ja. Sonst nichts.
Ja, das ist uns gesagt worden, dass wir das brauchen und dass das gut ist. Und ich trinke es selber gern, ich gebe es ganz ehrlich zu. Aber es war kein Mensch da. Und Mateschitz hat halt einfach gesagt, ich weiß jetzt 10 Gründe, warum das funktioniert. Und einer davon war Marketing.
Aber er hat am Anfang schon Probleme gehabt.
Freilich,
aber er ist nicht gestanden. Und das ist wieder die Frage, genügend Geld, weil sonst gehen viele Firmen in der Startphase bleibt.
Genau, ja. Weil Unternehmen zu gründen ist halt nicht nur dieser berühmte Hockeystick nach oben. Ja. Es kann nicht nur nach oben gehen, es wird dann wieder mal fallen. Es ist halt einfach einmal so, im unternehmerischen Leben, und das müssen auch die Investoren erkennen, dass es auch irgendwann einmal eine Talsohle gibt und diese Talsohle müssen wir durchtauchen und müssen wir durchstehen. Total. Aber nur möchte ich halt 10 Gründe wissen, wie wir die durchstehen kann. Und nicht 10 Gründe, dass wir es nicht durchstehen. Das weiß ich selber auch. Ja. Das
Marketing ist überhaupt... Moment, halte ganz kurz. Bitte.
Das Marketing ist ja überhaupt um und auf. Wenn ich in Thomas Edison anschaue, der Thomas Edison war weder in dieser Innovationskette bis zur Glühlampe, war ja weder der große originelle Erfinder, Es ist sogar genau dasselbe, was er erforscht hat. Das waren ja diese Materialien für die Glühfäden. Das hat ein anderer zeitgleich mit ihm und 8 Monate vorher präsentiert. Nur das war halt eher so ein Daniel Düsentrieb, der in der Werkstatt das halt erfunden hat und in der Werkstatt geblieben ist. Thomas Edison hat gleich die Zeitungen eingespannt, hat groß auf der Wall Street kleine Lightshow abgezogen, ja, und hat wirklich die Medien so derart vereinnahmt, auch mit Betrug übrigens, mit Patentdiebstählen. Das war ein fürchterlicher Gauner auch. Das muss man auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob Sie das empfehlen. Also,
ich enthalte mich der Stimme.
Wobei man ja dann sieht, bei einer Innovation wie das elektrische Licht, wie die Glühbirne, das hat sie 20 Jahre lang gebraucht, bis er sie durchgesetzt hat. Bis dorthin war das eine lebensgefährliche Angelegenheit, ja. Mhm. Wo die Leute reinweise an Stromschlägen gestorben sind. Bis das einmal wirklich ausgereift wurde. Nein, aber was ich meine ist, dass die wirkliche Innovation, die revolutionäre Erfindung oder Idee, die geht einmal total gegen einen Strich. Ja, die geht wirklich gegen einen Strich. Wo alle dafür sind, wo sie sagen, ja, das können wir uns vorstellen, das müsste ja schon der erste Warnblinklicht eingeschaltet werden. Wenn sie es alle vorstellen können, dann ist sicher keine besondere Innovation, dann ist höchstens eine Adaption. Und das ist das Riesenproblem, ja. Dass das so gegen einen Strich ist, dass das so unangenehm ist, eine wirkliche Innovation. Und da braucht es eben, so, wie Sie gesagt haben, Leute, die dann nicht aufgeben. Der Thomas Edison war so einer, der hat sich derart durchbissen, das war dem wurscht. Der ist auch übrigens mit x andere Erfindungen gescheitert.
Mhm. Ich gebe Ihnen hundertprozentig recht und ich bin jetzt ein bisschen böse und man möge mir verzeihen. Ja. Der durchschnittlich technologisch affine Österreicher hat vor 3 Jahren erst das E-Mail entdeckt. Ja? Wir wissen jetzt, wir können über E-Mail kommunizieren, wir können Dateien hin und her schicken, wir können Verträge hin und her schicken, das kennen wir jetzt. Ja? Und jetzt stehen wir auf einmal vor der Situation des sozialen Netzwerkens. Ja? Jetzt ist Facebook der große böse Bube, der mit Datenklau und Datenmissbrauch und weiß ja nicht was nun, ja? Was in Wahrheit nicht wahr ist. Ja? Okay, dass die Daten speichern etc., aber das haben wir überall. Ja? Also Facebook ist jetzt nicht das große böse Ungetüm, sondern Facebook macht nichts anderes wie ein Geschäft draus, aus den Daten das machen und wir geben jetzt diese Daten freiwillig hinein. Ich muss ja nicht dabei sein, wenn ich nicht unbedingt will. Aber der Punkt ist, wir müssen jetzt lernen, über solche Plattformen zu kommunizieren und das ist einfach die Zukunft. Wir kommunizieren nicht mehr über E-Mail, sondern wir werden über Plattformen wie Facebook, wie Twitter, wie Foursquare und so weiter in Zukunft auch kommunizieren. Und das ist halt was Neues. So, und jetzt kommen die Nächsten daher und sagen, du brauchst eigentlich gar kein Speichermedium mehr, sondern brauchst keine Festplatten und keine Disketten und keine CD mehr, sondern es existiert jetzt das Zauberwort Cloud Computing, ja, wo ich meine Daten nur mehr im Internet abspeichert, meine Daten überall auf der Welt zugänglich habe. Ja, und da blocken wir jetzt einmal. Ja, weil wir vielleicht Angst haben, weil wir vielleicht, weiß ich nicht, und vielleicht nehme ich mich da selber nicht aus und ich sage es auch ein bisschen selbstkritisch, obwohl ich dafür ein bisschen eine Antenne habe für das. Aber jetzt haben wir E-Mail gelernt und jetzt kommt das soziale Netzwerken und jetzt kommt Cloud Computing. Ja? Und mit dem müssen wir mal umgehen lernen. Und darum sage ich, der Markt muss einmal so weit sein. Und sämtliche Ideen, die vor 5, 6, 7 Jahren mit dem Cloud Computing am Markt gegangen sind, sind alle kläglich gescheitert, weil einfach der Markt noch nicht so weit war. Jetzt erst kommt das Ganze. In einem halben Jahr kommt das bargeldlose Zahlen übers Handy, diese Nearfield Communication. Ja? Und da sage ich, bei solchen NFC-Projekten und Cloud Computing, soziale Netzwerke und so weiter, das sind einfach Änderungen in der soziologischen Struktur. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch, hinten die Frau Helmel ist Soziologin. Das sind einfach Änderungen in der soziologischen Struktur. Wir ändern uns, das ganze Leben verändert sich, auch die Elektronik verändert uns. Ja? Und vor dem haben wir halt oft große Angst vor diesen Veränderungen und darum sagen wir lieber 10 Gründe, warum es nicht funktionieren kann. Und da bin ich hundertprozentig bei Ihnen, dass sich innovativen Geister wie Edison und Zuckerberg und die Google-Gründer und so weiter, oder Mateschitz, wie? Oder James Watt, ja, oder Watt, dass die zuerst einmal, ich sage jetzt einmal 10 Watschen kriegen, ja, und dass sich dann das Produkt weiterentwickelt. Aber das liegt vielleicht in uns Menschen. Ich bin da zu wenig Psychologe oder so, oder Soziologe. Ich will nur schauen, dass meine Firmen was werden. Also jetzt meine Betreuungen.
So ein schönes Schlusswort. Das heißt, da steckt nochmal der Kern drinnen. Innovation, Kooperationsfähigkeit, Durchhaltevermögen, ganz wichtig. Und der Wille, dass etwas daraus wird. Vielen Dank. Wir sind schon wieder eigentlich über der Zeit.
Also vielen Dank für das Gespräch und die Diskussion. Ganz kurz noch, die nächste Veranstaltung, die ich noch gerne ankündigen, ist auch ganz ein spannendes Thema. Am Montag, den 27. Februar um 19.30 Uhr, Korruption, die ganz alltägliche Bestechung. Da wird der Walter Geier hier sein, Jurist mit Erfahrung als Richter und Staatsanwalt und aktuell Leiter der zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Korruption. Ist in firmennahen Bereichen oder auch in verschiedensten Bereichen nicht so unwissentlich das Thema. Wer noch Interesse hat an den weiteren Veranstaltungen, Programme und Plakate liegen auf, da kann man das ablesen. Jetzt gibt es noch eine Frittatensuppe für diejenigen, die eine gerne haben möchten, auch gesponsert von der VKB Private Banking. Ich möchte mich noch einmal kurz bedanken, war sehr interessant. Danke. Zeit leider zu kurz, wie immer, wenn es interessant ist. Und vielen Dank, dass Sie heute hier waren und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder mal. Vielen Dank, schönen Abend, schönen Tag noch. Danke sehr.